Jesus Christus, hilf uns jetzt, das abzulegen, was uns so von der Woche umtreibt, dass wir unsere Gedanken ausrichten können auf dich, auf dein Wort, und dass du unsere Herzen berühren kannst. Schenk du, dass wir mit dem guten Gedanken in diese Woche gehen. Amen. Das Sonntagsthema. Vorher den Bibelvers aus der ersten Johannes vorgelesen. Dazu wurde Christus offenbart. Also dazu ist er in die Welt gekommen. Wozu? Um die Werke des Teufels zu zerstören. Wenn man den Text im Zusammenhang liest, drei Verse sind es. Achso, der Matthias durfte die Präsentation einblenden. Habe ich vergessen zu sagen. Genau, jetzt gleich den Text. So, 1. Johannes 3. Wer sich aber gegen Gott auflehnt, der gehört dem Teufel. Denn der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Der Sohn Gottes. Also Matthias, das hat keinen Wert hier. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich höre hier dauernd Aussetzer. Das muss mal unsere Technik. Mal gucken, ob das funktioniert. So, das ist nervig. Also das nervt mich schon hier oben. Und für euch ist es ja auch dann seltsam. So, jetzt wo waren wir? Fangen nochmal an. Wer sich aber gegen Gott auflehnt, gehört dem Teufel. Denn der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wer von Gott neues Leben bekommen hat und zu seinen Kindern gehört, der sündigt nicht. Denn Gott hat ihm seine Kraft geschenkt, die neues Leben in ihm schafft. Weil er ein Kind Gottes ist, kann er nicht länger als Sünder leben. Ich finde den Text unheimlich herausfordernd, was Johannes hier schreibt, und möchte dem heute einmal nachgehen. Zunächst mal die Frage, was sind eigentlich die Werke des Teufels? Zerstörung? Was? Hass? Streit? Als Gier, Krieg, Misstrauen, ja. Üble Nachrede. Ohne Gott leben. Okay, gehört alles dazu, auf jeden Fall. Bitte? Nein, alles gut. Das ist alles in Ordnung. Das ist ein ganz, ganz breites Feld. Am besten, finde ich, lassen sich die Werke des Teufels aufzeigen, wie er arbeitet, anhand des eigentlichen Predigttextes für heute, nämlich aus Genesis 3. Ich habe den ein bisschen gekürzt, weil relativ viel Text. Nur die Dinge, die für mich heute wesentlich sind. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragt die Schlange die Frau. Natürlich dürfen wir, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, sagt die Schlange, ihr werdet nicht sterben. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie auch davon werden. Sie pflückt also von der Frucht und beißt hinein. Dann reicht sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und der aß auch davon. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Habe ich das noch drauf? Plötzlich gingen die Augen auf. Ich darf nicht hier weg. Das ist ja doof. Plötzlich gingen die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Okay. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Und dann, aber Herr, wo Adam, wo bist du? Ruft der Herr, und Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Adam versuchte sich zu rechtfertigen, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld daran, sie reichte mir die Frucht von dem Baum, deswegen habe ich davon gegessen. Was hast du bloß getan? Wandte sich der Herr an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt, nur wegen ihr habe ich von der Frucht genommen. So, und jetzt überspringe ich ein bisschen was, Vers 17, ja, habe ich richtig. Und zu Adam sagt dann Gott, statt auf mich hast du auf deine Frau gehört und von den Früchten gegessen, die ich ausdrücklich verboten habe. Ja, springen wir nochmal was. Und dann sagte er, nun ist der Mensch geworden wie einer von uns, weil er Gut und Böse erkennen kann. Auf keinen Fall darf er noch einmal zugreifen und auch noch vom Baum essen, dessen Frucht Leben schenkt, sonst lebt er ewig. Darum schickte er ihn aus dem Garten Eden fort. Die Werke des Teufels. Was tut er? Zuerst mal verdreht er die Wahrheit. Irreführung habe ich es für mich überschrieben. Zuerst wird die Wahrheit verdreht. Ja, die zwei Menschen, die sollen von diesem Baum der Erkenntnis, beziehungsweise genau genommen von den zwei Bäumen Erkenntnis und Leben, nicht essen. Und das ist ja auch überhaupt kein Problem. Es gibt im Garten Eden genug zu tun, den Garten verwalten und nach den Tieren sehen. Die zwei sind wunderbar beschäftigt. Und diese Bäume sind, der Baum ist überhaupt nicht interessant. Warum auch? Die Menschen lieben Gott und sie vertrauen ihm. Warum sollten sie sich dann mit diesen beiden Bäumen überhaupt befassen? Wenn ich jemandem vertraue, sagen wir blind vertraue, dann ist es und weiß, das, was der sagt, ist gut für mich. Dann ist es überhaupt kein Thema. Und wenn Gott mir sagt, lass das, das schadet dir. Mehr noch, es bringt dir den Tod, dann lasse ich es. Denn ich lebe doch im Vertrauen und in der Liebe zu Gott. Ein Kind glaubt seinen Eltern zunächst, dass der Herd heiß ist und dass man sich da verbrennt. Also zumindest die meisten Kinder. Die Frage ist, wann wird die Neugier so groß, dass es den Selbstversuch machen muss? Pastor erzählt mal, ein Kind hat sich auf eine Mauer verstiegen, steht da oben, hat Angst, wieder runterzukommen. Kennen wir ja. Ja, hat vielleicht jeder auch schon mal gemacht, irgendwo hochzuklettern und sagt, Mist, wie komme ich da wieder runter? Und dann geht er vor, sieht er dieses Kind und hält die Arme hoch, sagt, spring, ich fang dich auf. Das Kind springt nicht. Ach komm, ich bin erwachsen, ich fang dich. Und dann kommt ein anderer Mann die Straße entlang, streckt die Arme, sagt, spring. Das Kind springt. Das war der Vater. Menschen vertrauen Gott und die Menschen damals vertrauen Gott und so waren die Bäume überhaupt kein Thema. Aber die Frau, die begegnet der Schlange, das wird oft in Bildern so dargestellt, ja, die Frau, die steht da schon am Baum und schmachtet den Baum an. Das glaube ich gar nicht, also das steht zumindest nicht so im Text. Sondern die treffen sich irgendwo im Garten, die Schlange spricht die Frau an. Und dann erst gehen die zusammen überhaupt zur Gartenmitte. Weil die Schlange fragt, ah, das ist doch echt total hartes Leben hier, ihr arbeitet den ganzen Tag, guckt noch die Viecher und das alles hier wächst. Und dann dürft ihr nicht mal was anfassen und nicht von den Bäumen essen. Moment, du bist völlig falsch informiert, sagt die Eva zur Schlange. Natürlich, wir dürfen alles essen, wir dürfen alles tun. So gehen sie zu diesem Baum und sagen, guck, nur das hier ist verboten. Alles andere dürfen wir. So kommt sie in den kommen sie zu den beiden Bäumen. Aber wenn wir davon essen, hat Gott gesagt, sterben wir. Und die Schlange bringt durch Verdrehung von dem, was Gott gesagt hat, die Eva überhaupt dazu, den Baum interessant zu finden. Das scheint völlig harmlos. Aber es ist der Anfang vom Ende. Jetzt steht da die Frau, wo es eigentlich besser wäre, nicht zu sein. Und wie oft ist es bei uns so, wie oft bin ich da, wo es besser wäre, dass ich nicht da bin? Oder anders gefragt, kenne ich meine Schwachpunkte, in denen ich versuchbar bin und verführbar? Und dann ist es keine gute Idee, wenn ich ein Problem habe, mit Alkohol vor dem Schnapsregal zu stehen. Oder für mich, der Problem hatte mit seinem Körpergewicht im Schokoladenladen. Vielleicht auch noch Diabetes dazu. Keine gute Idee. Es ist auch keine gute Idee, in die Boutique zu gehen, wenn ich weiß, dass ich mich beim Kaufen nicht bremsen kann. Die Frau hätte einfach nicht da sein sollen. Jesus beschreibt es in der Bergpredigt später mal so, wenn deine Hand oder dein Auge dich zur Sünde verführen, hau sie ab oder reiß sie aus. Also verbanne das aus deinem Leben, was dich in die Gefahr bringt zu sündigen. Und das wird hier versäumt. Schau, das hier hat Gott verboten, weil wenn wir davon essen, sterben wir. Und jetzt kommt das, was Johannes beschreibt, über Satan, Teufel, wie auch immer, ist der Lügner schlechthin, er ist der Vater der Lüge. Ja, nach der Täuschung kommt die Lüge. Quatsch, sagt er, ihr werdet nicht sterben. Und es stimmt ja auch insoweit, dass sie nicht wie Schneewittchen als in Apfel beißen tot umfallen. Der Mensch ist, und es passiert nicht, was Gott gesagt hat. Zumindest nicht so, wie wir es verstehen. Was hier erst einmal stirbt, ist das Vertrauen zwischen Gott und Mensch. Es stirbt die Beziehung. Der Mensch stirbt innerlich, wir würden sagen geistlich, weil er sich gegen Gott wendet. Wenn du merkst, dass dein Partner, deine Kinder, deine Eltern oder auch Freunde dich belügen, hintergehen, dich betrügen, dann zerbricht etwas in dir. Die Beziehung ist gestört oder gar zerstört. Wie willst du wieder vertrauen? Und dann stellt sich dann schon die Frage, welche Lügen glaube ich eigentlich heute? Worauf falle ich herein? Zeitungen, Radio, Fernsehen, Internet ist voller Lügen, Unwahrheiten, Halbwahrheiten, alternativer Fakten, wie das heute so schön heißt. Und jeder verkauft seine Sicht als Wahrheit. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, um nicht zu sagen schwer, die Lüge von der Wahrheit zu unterscheiden. Vor allem dann nicht, wenn mir die Lüge ganz gut gefällt. Und das ist das Problem von der Eva hier. Es wäre bestimmt ganz gut, von dem Baum zu essen. Früchte sehen verlockend aus. Und klug würde ich auch noch davon werden. Und das ist das Problem. Es hat schon was Verlockendes, oder? Zu sein wie Gott. Ja, das ist ja das, was die Schlange sagt. Ihr werdet sein wie Gott. Und jetzt steht der Mensch vor einer Entscheidung. Der Teufel hat sein Werk getan. Deswegen habe ich vorher bei ein paar Sachen so gesagt, so zögerlich, ja. Er hat Zweifel gesät, hat durch die Lüge auf eine falsche Spur geführt, und er hat die Krümel der Versuchung ausgelegt, was sein wie Gott, wissen, was gut und böse ist, richtig und falsch. Jetzt, wie entscheide ich mich? Vertraue ich Gott oder vertraue ich dem Versucher? Und das wirft Gott dem Adam ja hinterher vor, anstatt auf mich zu hören. Hier steht dann, hast du auf deine Frau gehört, könnt genauso gut da stehen, hast du auf die Schlange gehört. Das ist in diesem Zusammenhang für mich völlig zweitrangig, anstatt auf mich zu hören. Hast du auf was anderes gehört. Anstatt mir zu vertrauen, hast du jemand anderem vertraut. Und der hat dich in die Irre geführt. Die Frau und der Mann geben der Versuchung nach und sie greifen zu. Sie vertrauen dem Wort der Schlange mehr als dem, was Gott sagt. Der sagt, ist nicht gut für dich. Wann haben wir zugegriffen und Versuchung nachgegeben, statt uns umzudrehen und wegzugehen? Wann haben wir mehr vertraut auf das, was uns gesagt wird, als dem, was Gott sagt? Das Gebot sagt, du sollst nicht töten, sollst nicht einbrechen, sollst nicht stehlen. Und Jesus weist dann darauf hin und sagt, das sind eigentlich nur die Folgen von dem, was vorher in deinem Kopf passiert. Nämlich der Verstoß gegen das letzte Gebot. Du sollst nicht begehren. So, da ist das Problem. Ja, vorher fiel das Stichwort Gier. Das Haben wollen. Die Wurzel von allem anderen. Des nächsten Hab und Gut begehren, die Grundlage des Diebstahls oder von Schlimmerem. Ich rede jetzt nicht davon, dass jemand, wir hatten ja vorher hier Ukraine und Kriegssituation, dass jemand aus Hungersnot mal ein Brot klaut. Davon reden wir hier nicht. Was man jetzt nicht gut finden muss, aber hier reden wir von einer ganz anderen Situation. Das Haben wollen, die Gier, ist das Problem und nicht ohne Grund gibt sie bei unseren katholischen Geschwistern als eine der 7 Todsünden, so wird es immer im Fernsehen dargestellt, eigentlich heißt es die Wurzelsünden. Ja, also so die Sünden, die andere Sünden hervorbringen. Ja. Ich habe mal vor vielen Jahren, war während des Studiums, irgendwo musste ich ein bisschen Geld verdienen, und da habe ich gedacht, naja, es war irgendwie so Versicherungsgeschichte, was nicht schlecht sein muss. Aber da war eine Psychologin da, die hat uns geschult und die hat gesagt, wenn ihr was erreichen wollt, dann müsst ihr die Bilder, was euer Ziel ist, neben den Spiegel hängen. Also die Yacht, das tolle Auto, das tolle Haus oder sonst irgendwas. Und der Schlussgedanke im Grunde genommen war, du musst jetzt lernen, das sage ich jetzt in meine Worte, das hat sie natürlich nicht so gesagt, so skrupellos zu werden und deine Bedürfnisse über die Bedürfnisse der anderen schenken, dass du dieses Ziel erreichst. Dass du dieses Haben-Wollen befriedigen kannst. Im Kleinen kenne ich das von Gruppen. Ich war mein ganzes Berufsleben und vorher auch schon mit Gruppen unterwegs. Und es gibt solche Phänomene, dass 20 Leute zum Beispiel, und zum Frühstück gibt es Brötchen, 40 Stück, theoretisch 2 für jeden. Und da dabei sind 10 besondere Laugenbrötchen oder sowas. Und dann hast du immer jemand dabei, der rennt nach vorne und sichert sich erstmal 2 von denen. Das klingt völlig harmlos. Und mancher sagt, ja, das ist doch entschuldbar, die Person mag das ja besonders. Ja, doch das heißt auch, ich zwinge jemand anderen zum Verzicht. Und es kann die Folge haben, dass ich im anderen Habsucht oder Neid erwecke. Oder eben das, dass er es nächstes Mal auch so macht, damit er auch zu was kommt. Ich stehe also vor der Entscheidung, ich zuerst und meine Bedürfnisse. Und das wird uns ja oft genug gesagt. Oder sage, ja, das muss man halt teilen. Und ich würde sagen, das als das bezeichnen, was im Sinne Gottes dann ist. Und schön finde ich es, wenn dann das letzte Brötchen über ist und jemand fragt, möchte jemand mit mir teilen? In diesen kleinen Dingen zeigt sich für mich, ich habe es jetzt wieder vergessen, ich wollte eigentlich noch in die Bücherstube so ein Armband holen, what would Jesus do? Ja, in diesen kleinen Dingen, da zeigt sich's dann. Das Beispiel ist, scheint eher harmlos. Ist es das aber wirklich? Auch im Text in der Bibel erscheint es doch im Grunde genommen harmlos. Einmal von dieser Frucht naschen, passiert schon nichts. Eine Frucht, na und, da entschuldigt man sich und dann geht's Leben weiter. Hier bei den Menschen am Baum der Erkenntnis hat es weitreichende Folgen. Es gibt Dinge und Entscheidungen im Leben, die lassen sich nicht rückgängig machen. Alles, was dann folgt, entwickelt sich daraus. Jetzt ist es passiert und Gott stellt die beiden zur Rede. Und hier ist es sehr wichtig, jeder muss die Konsequenzen seines Handelns tragen. Gott lässt es nicht gelten, sagen, ja, die hat ja, die Schlange hat uns verführt. Oder die Frau hat mir gegeben, sagen, nee, völlig uninteressant, du hast eine Entscheidung getroffen. Und du trägst die Konsequenzen. Die Schlange bekommt die Konsequenz, die Frau bekommt die Konsequenz, und der Mann bekommt die Konsequenz. Anstatt auf mich zu hören. Gott weiß, was gut für uns ist und was uns hilft, das Leben zu bewältigen. Gehe ich aber meine Wege, dann trage ich auch die Folgen. Und die Folge ist der Tod. Wie bereits gesagt, der Teufel hat sein Werk getan. Mehr kann der nämlich gar nicht. Der Teufel führt keine Kriege. Wie auch ohne Armee. Er kann dich versuchen, er kann dich verführen, er kann dir einflüstern, er kann dich belügen, aber die Entscheidung triffst du. Der Teufel kann nicht für dich sündigen. Das tust du. Das tun wir. Und da sagt unser Text, wer aber sich gegen Gott auflehnt, gehört dem Teufel. Denn der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Anders ausgedrückt, du tust dann die Werke des Teufels und nicht die Werke Gottes. Sind unsere Entscheidungen und wir tragen die Konsequenzen. Ein Pfarrer hat mal die Konfis gefragt, welche Sünde hat Adam begangen? Sagt ein Schüler, er hat von der verbotenen Frucht gegessen. Richtig, lobt der Pfarrer. Und womit wurde Adam bestraft? Sagt der Schüler, er musste Eva heiraten. Dazu habe ich einen Clip für die Folgen. Also Matthias hat den für uns.
Wie schreibst du, ne?
Es gibt literally niemanden. Ich spiele Candy Crush.
Können wir mal kurz reden?
Klar, was ist los?
Ich glaube, ich bin noch nicht ready für eine Beziehung.
Wir hatten das Thema. Wir haben es gestern doch erst geklärt.
Hör auf, du gaslightest mich jetzt wieder dahin, dass ich denke, dass hier niemand anderes außer uns beiden ist.
Wir haben gestern zusammen dein Tinder Gold gecheckt, nur um dann festzustellen, dass im Umkreis von 500 Kilometern niemand ist außer mir.
So, und jetzt drängst du mich in die Beziehung.
ich glaube, du musst einfach mal akzeptieren, dass wir unsere einzigen Optionen sind.
Du gibst dir überhaupt keine Mühe mehr.
Ich gebe mir keine Mühe mehr?
Du trägst immer dasselbe Feigenblatt.
Das lass mir nicht sagen. Jeden Tag musst du dein scheiß Feigenblatt dir hinterherräumen.
Ich hasse die Alte, so ist unfassbar.
Wow, jetzt projizierst du wieder deinen Groll auf mich.
Nee.
Ganz ehrlich, was ist los? Was ist los? Alles muss man dir aus den Rippen leiern.
Soweit. Ja, das ist das Ergebnis. Die Konsequenz der Bibel ist deutlich weitreichender. Der Mensch wird ausgestoßen aus der Nähe Gottes. Und jetzt kommt das Werk Jesu. Jetzt sagt unser Text in 1. Johannes, dass Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und da kommt jetzt eigentlich dann der Predigtteil, was Jesus am Kreuz für uns tat, indem er unsere Schuld auf sich nahm. Wie er dem Teufel die Macht nimmt. Darüber reden wir häufig und es ist Zentrum unseres Glaubens. Und gerade jetzt in der Passionszeit und an Karfreitag, Ostern ist das Wirken Jesu klar im Vordergrund. Dieses Wissen, ihr Lieben, und das, was Jesus tat, setze ich heute jetzt einfach mal voraus. Das werde ich jetzt nicht groß ausbreiten. Wie gesagt, das werden wir in nächster Zeit viel haben. Die allermeisten, wenn ich hier im Raum gucke, um nicht zu sagen alle, bezeichnen sich als Kinder Gottes. Das heißt, wir haben Jesus angenommen und leben aus der Vergebung vom Kreuz und aus der Zusage von Ostern. Aber der Text, der stellt uns eine Herausforderung. Und die möchte ich noch angucken. Das ist mein dritter Punkt, die Herausforderung. Wer von Gott neues Leben bekommen hat und zu seinen Kindern gehört, der sündigt nicht. Denn Gott hat ihm seine Kraft geschenkt, ein neues Leben, die neues Leben in ihm schafft. Weil er ein Kind Gottes ist, kann er nicht länger als Sünder leben. Das ist eine Nummer, oder? Johannes haut öfters mal sowas raus. Ist es nicht an der Realität vorbei? Sündigen Kinder Gottes weniger? Also ich hoffe schon, aber wenn ich zurückgehe zu Genesis 3, der Mensch hat erkannt, was gut und böse ist, er ist ein Baum der Erkenntnis. Durch die Trennung von Gott, weil die Menschen sich immer mehr von Gott entfernt haben, geht auch dieses Wissen langsam verloren. Beziehungsweise wird überlagert durch Gier, Habsucht und alles, was die Bibel dann als Sünde bezeichnet. Ja? Wobei vorher vieles, ja, die Grundsünde ist meine Trennung von Gott. Dass ich Gott nicht mehr vertraue. Ja, und es legt sich wie ein dunkler Schleier um die Menschheit. Wie gesagt, oben der Teufler, der Lügner und Verführer. Und da ist es schwer, manchmal Lüge und Wahrheit zu unterscheiden. Wenn Jesus am Kreuz stirbt, durchbricht er diesen Schleier, sodass wir wieder erkennen können, was gut, richtig und wie Paulus schreibt, vollkommen ist. Das Wort Diebstahl, falsch sind, das sagt Jesus Gesetz dieser Welt. Was aber schon falsch ist, was im Vorfeld in mir abläuft, das muss ich merken und erkennen. Wenn ich mir überlege, was muss alles passieren in mir, dass ich zum Dieb oder zum Mörder werde. Hier sagt Johannes, gib mir der Glaube die Kraft, genau genommen der Heilige Geist. Er gibt mir die Möglichkeit, mich zu erkennen, mir selbst auf die Schliche zu kommen, um zu erkennen, was falsch läuft in meinem Leben. Denn es ist ein neues Leben. Ich habe mich abgewandt. Ich bin nicht mehr ein Kind des Teufels, sondern ein Kind Gottes. Ich bin kein Sklave mehr der Sünde. Und ich bin frei von der Logik, dass Sünde hervorbringen muss. Ich bin befähigt abzulegen, was Sünde ist, weil Gott mich gereinigt hat. Und es hat niemand mehr Macht über mich. Auch nicht der Teufel. Wenn ich in dem Bild aus dem Anfang bin, dann stehe ich eigentlich wieder vor dem Baum der Erkenntnis wie Adam und Eva und kann meine Entscheidung treffen. Frei. Adam und Eva haben eine freie Entscheidung getroffen. Weil ich durch Jesus wieder frei gemacht wurde. Ich bin frei, auf Gott zu vertrauen, dass das, was er sagt, gut für mich ist und ich bin frei, nicht mehr sündigen zu müssen. Die Bibel lehrt uns, wen Jesus Christus frei macht, der ist wirklich frei. Es geht nicht darum zu gehorchen und zu tun, wehe und bete, wenn du es nicht tust und wehe, wenn nicht. Nein, es geht darum zu vertrauen auf Gottes Aussage, weil er weiß, was gut für mich ist. Ich bin frei, weil ich vertrauen darf. Nicht, weil ich muss. Wir müssen nicht das tun, was alle tun, sondern du hast die Kraft, der Sünde abzusagen. Schreibt Johannes hier. Sag nicht ich, das sagt die Bibel. Warum sieht es denn aber bei uns Christen oft so anders aus? Wir leben in unserem Umfeld, in dieser Welt, und wir sind leider nicht frei davon, von den Einflüssen, die uns auf uns einströmen. Wir hören, was alle hören, wir sehen, was alle sehen. Und wir können auf die Nase fallen und in die Falle tappen. Das Problem ist, wenn wir der Sünde die Tür öffnen, dann findet sie auch rein. Und dann darf ich mich nicht beschweren, wenn es sich bei mir breit macht. Wenn ich sage, der Teufel hat keine Macht über mich, dann stimmt das. Und zwar bis zu dem Punkt, wo ich ihm Macht über mich gebe. Deswegen beschreibt die Bibel den Glauben oft als Kampf. Ja, das ganze Neue Testament ist voll davon. Ein Ringen. Und wir müssen uns dem stellen. Es sind die Entscheidungen, die wir treffen, in unserer Freiheit vor Christus. Vertraue ich auf das, was Gott sagt, und gehe ich seine Wege oder gehe ich andere Wege? Wir haben den Vorteil gegenüber Adam und Eva. Wir gehen den Weg nicht allein, sondern Christus mit uns, der Heilige Geist in uns. Und trotzdem habe ich die Freiheit, mich anders zu entscheiden. Es gibt kein Standardrezept, einer Versuchung nicht zu verfallen. Das Einzige, was hilft, ist die Beziehung zu Jesus pflegen, uns vom Geist Gottes leiten zu lassen und verwurzelt zu sein in dem, was die Bibel lehrt und Gott gut heißt. Ich möchte schließen mit einem Vers aus Hebräer. Wird vorher erzählt über die Glaubenszeugen, weil wir so viele Zeugen des Glaubens um uns haben. Lass uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Ja, das ist es. Ja, dieser Lauf, dieser Kampf, Paulus beschreibt es als Stadionlauf und manchen Stellen als Kampf. Und lass auch die Sünde ablegen, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Finde ich herrlich ausgedrückt, herrlich übersetzt. Dabei wollen wir nicht nach links und rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir ans Ziel sind. Ich fand es einen sehr schweren Text, schweren Tobak. Ich würde es aber mit mal heute Morgen stehen lassen. Herr Jesus Christus, das Leben mutet uns einiges zu. Wir sind immer wieder an dem Punkt, wo wir feststecken, wo wir scheitern, wo wir Entscheidungen treffen, wo wir feststellen müssen, war nicht gut. Manchmal treffen wir diese Entscheidungen bewusst. Hilf uns, da unseren Sinn zu verändern, dass wir immer mehr auf das schauen, was du sagst, was gut für uns ist. Dass unsere Entscheidungen uns zu dir hinziehen, nicht von dir weg. Jesus Christus, steh du uns bei und erbarme du dich über uns. Amen.